ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Aufklärung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von handyführerschein.de, einem interaktiven Online-Kurs. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver. So, wir müssen erstmal, glaube ich, gleich klarstellen, von welcher Aufklärung wir reden, nämlich nicht von der literarischen Epoche, wir wollen heute über die Sexualaufklärung sprechen, die ja für alle Familien früher oder später und auch immer wieder zwischendurch Thema wird. Und als ich mich so ein bisschen auf diese Folge gedanklich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, warum man dazu eigentlich Aufklärung sagt, weil wir klären unsere Kinder ja in unserem Alltag die ganze Zeit über alle möglichen Dinge auf, in dem Sinne, dass wir ihnen Dinge erklären und ihnen sie aufklären darüber, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Und trotzdem verwenden wir dafür nicht diesen Begriff, sondern wir verwenden diesen Begriff nur, wenn es um das Thema Sexualität geht, was für mich immer so suggeriert, diese eigentlich sehr althergebrachte Idee von wegen Kinder sind im völligen Dunkeln und nicht wissen und dann kommt irgendwann der Moment der Aufklärung und es ist so, als würde jemand so ein Tuch wegreißen und sagen, so, jetzt kommt the talk, ja, also das eine Gespräch, in dem du alles erfährst und danach bist du aufgeklärt, so, weißt du, was ich meine?
Ja, also interessanter Gedanke, habe ich so, ich habe noch nie drüber nachgedacht, sondern eher nur drüber nachgedacht, muss das sein, wenn ja und wie?
Komm ich drum rum.
Aber stimmt. Ja, so gesehen, warum ist da schon so ein Schleier, der gelüftet wird?
Ja, also ne, das suggeriert, finde ich, sehr viel. Also, weil letztlich, wir erklären unseren Kindern ja die ganze Zeit alle möglichen Dinge und beantworten Fragen und bringen ihnen Wörter bei und so. Und das hat nie so einen eigenen Begriff, dass Aufklären über gesunde Ernährung oder das Aufklären über sonst irgendwas. Und selbst bei wirklich schwierigen Themen oder so, mich hat noch nie jemand gefragt, hast du deine Kinder schon über den Holocaust aufgeklärt oder so, ne? Sondern es wird einfach eine andere Weise darüber gesprochen. Man würde dann sagen, habt ihr da schon drüber geredet und wie viel weiß dein Kind? Und gleichzeitig gibt es dann eben immer noch so diese Aura des Verschämten und irgendwie auch Herausgehobenen zu sagen, das ist noch mal eine ganz andere Konversation, über die muss man noch mal ganz anders reden und da muss man sich ganz anders nähern. Und wir haben jetzt hier natürlich nicht die Zeit, in alle Tiefen sozusagen der Sexualmoral in unserer Gesellschaft einzusteigen, wie stark die auch von Kirchen geprägt und dominiert ist und wie viel anerzogenes Schamgefühl es gibt im Patriarchat, gerade auch was weibliche Sexualität angeht. Aber wir müssen, glaube ich, schon am Anfang dieser Folge einmal festhalten, dass für viele Eltern auch heute im Jahr 2025 das Sprechen über Sexualität mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Kind eine Herausforderung darstellt, dass sich ja auch viele unsicher sind, zu sagen, wie geht man mit so einem Thema sensibel und gleichzeitig wertschätzend und offen, aber auch nicht exhibitionistisch sozusagen um, wie wahrt man die Grenzen des Kindes und wie wahrt man auch seine eigenen Grenzen, ne? Also auch Schamgrenzen sind ja Grenzen, die existieren und über die man nicht einfach hinweglatschen sollte im Auftrag der guten Sache. Und gleichzeitig wird einem ja als Elternteil immer auch gespiegelt, es ist total wichtig, auch schon mit kleinen Kindern über ihren Körper zu sprechen, alle Körperteile zu benennen. Da geht es dann auch oft ganz schnell in diesen Bereich der Missbrauchsprophylaxe hinein, ne? Was total wichtig ist, aber natürlich auch sehr viel Druck machen kann, weil dann bei vielen Eltern etwas verkürzt ankommt, wenn ich das mit der Aufklärung nicht richtig mache, dann erhöhe ich das Risiko, dass meinem Kind was passiert. So. Und deswegen finde ich das wichtig, das einmal so aufzudröseln.
Genau. Und für mich kommt noch hinzu, dass das ja eine Sache ist, die eben nicht nur im Elternhaus stattfindet, sondern eben auch in Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, also sozusagen, es gibt ja auch die gesellschaftliche Aufklärung, die auch unterschiedliche Wellen hatte, historisch gesehen und so. Ja. Und das ist ja dann auch nochmal so ein Spannungsfeld, ne, wo du dir da diese vielen Gedanken machen kannst und dann kommt das ja von der Seite dann auch nochmal auf deine Familie und dich
zu. Ja, du hast völlig recht. Also Aufklärung passiert nicht nur in der Familie, es passiert auch nicht nur in den offiziellen Bildungsinstitutionen, ne? Sondern es gibt ja auch noch diese dritte Ebene. Aufklärung passiert oft auch durch Gleichaltrige, die erzählen sich Sachen, die zeigen sich Sachen. Dann gibt es, ne, was früher die Bravo war, ist dann heute irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche TikToks oder irgendwelche anderen Dinge, die dann auch Kinder und Jugendliche über soziale Medien erfahren. Und da habe ich zum Beispiel in letzter Zeit öfter von SexualpädagogInnen gehört, dass sie dringend appellieren, dass Eltern den Zeitpunkt der sozusagen sexuellen Aufklärung in ihrer Familie tendenziell weiter nach vorne verlegen, als das viele Eltern vielleicht als Gefühl für richtig erachten, weil sie sagen, ihr müsst quasi den ersten pornografischen Darstellungen, die eure Kinder auf dem Smartphone irgendeines anderen Handys sehen, vorwegkommen. Es wäre wichtig, dass eure Kinder von Sexualität in einem wertschätzenden, gesunden, erwachsenen, moderierten Gespräch schon mal gehört haben, bevor sie im Schnitt mit 10 bis 11 Jahren ihr erstes pornografisches Videomaterial sehen.
Na, servus. Okay, scheiße. Okay, fangen wir an.
No pressure, though. Ja.
Na, ist ja, ist schon immer Wahnsinn, ne? Was man manchmal so auf Elternschultern so abgelegt kriegt, sagt, so, bitteschön.
Mach
das
mal.
War jetzt so ungefähr der Blumenstrauß, allein die präzise zusammenzufassen, hat wahrscheinlich 30 oder 90 Sekunden gedauert.
Ja.
Here we are. Ja, ja. Genau. Ja.
Also ich meine, der Anfang ist ja letztlich, das finde ich immer noch so ganz, also den simpleren Part, der Anfang jeder guten Aufklärung im allerweitesten Sinne über den eigenen Körper, über die eigenen Grenzen, über die eigene Sexualität, ist ja immer, dass Kinder eine Sprache an die Hand bekommen für ihren eigenen Körper und für sämtliche Körperteile. Und sehr, sehr viele Menschen früherer Generationen sind ja damit aufgewachsen, dass es quasi, ne, dass sie sozusagen gelernt haben, ich habe Arme und Beine und Hände und Füße und einen Bauch und so weiter. Und dann gab es noch so etwas verschämt, so das da unten oder du musst dich nochmal unten rumwaschen oder so. Das heißt, Geschlechtsteile, Genitalien wurden nicht mal mehr benannt und es gab wirklich vor einigen Jahrzehnten immer wieder noch das Problem, dass eben beispielsweise Kinder oder Jugendliche, die sexuelle Übergriffe erfahren hatten, wirklich keine Sprache hatten, überhaupt nur zu kommunizieren, was passiert war, weil ihnen quasi das Vokabular gefehlt hat, ne? Und deswegen,
ach, da kommt es her.
Ja.
Ach so, deswegen. Ich war mal auf so einem Aufklärungselternabend und da hieß es dann eben auch immer, man soll eben die Dinge beim Namen nennen und zwar beim biologisch, beim
anatomisch.
Man soll die Dinge beim anatomischen Begriff benennen.
Ja. Wobei, das höre ich auch immer wieder und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, das ist der neueste Stand sozusagen, der eben oft vermittelt wird in der Sexualpädagogik, zu sagen, man soll eben Penis und Vulva sagen. Das ist jetzt so aktuell der Stand.
Gesagt.
Und man soll auch nicht Vagina sagen, weil Vagina ist nur ein Teil der Vulva, nämlich der Geburtskanal. Also es wird dann relativ komplex auch schnell, man kann viel falsch machen. Und ich muss da immer an dieses Lied von Bodo Wart gedenken. Der hat mal ein lustiges Lied gemacht, das heißt Mir fehlen die Worte, wo er darüber spricht, wie schwer es ist, über bestimmte Körperteile angemessen zu kommunizieren. Und dann sagt er über das Wort Vulva eben, das Wort mit V klingt irgendwie nach Pschyrembel und Gynäkologie. Und genau so ist es nämlich. Das ist halt schon auch ein sehr, sehr krasses Fachwort. So. Und natürlich, Sprache ist immer im Wandel, ne? Und je öfter wir ein Wort verwenden, desto leichter können wir uns damit auch tun, bestimmte Begrifflichkeiten in unsere Alltagssprache übergehen zu lassen. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dieser so sehr erhobene Zeigefinger, Eltern zu sagen, sagen Sie nicht Pimmel, sagen Sie Penis. So, der führt auch so ein bisschen am eigentlichen Ziel vorbei, weil wichtig ist ja, dass die Kinder ein Wort haben und dass dieses Wort im weitesten Sinne allgemeinverständlich ist.
Sagen Sie nicht Nase, wenn es nicht die Nase ist. Ne?
Ja, klar. Also es gibt halt so Familien, die dann so Familienworte verwenden, die dann wirklich kein anderer versteht. Da habe ich mal eine wirklich traurige Geschichte erzählt bekommen von der Schulsozialarbeiterin. Die hat mir erzählt, dass eben ein Mädchen in der Grundschule war und dieses Mädchen hatte zu Hause als Terminus für ihr Genital Schmuckkästchen gelernt. Ja? Und dann hat dieses Kind eben einen Übergriff erfahren und hat das versucht, in der Schule zu erzählen und hat irgendwas gesagt, von wegen, der Opa war an meinem Schmuckkästchen und alle waren so, ja, das ist ja nicht so schlimm, der wird sich das nur angeguckt haben, das darf man ja so, ne? Und hat, haben halt nicht verstanden, was da eigentlich gerade kommuniziert wurde. Und ich glaube, aus solchen schrecklichen Fallgeschichten heraus kommt eben dieser dringende Appell, ne? Verwendet eine allgemeintaugliche Sprache, ihr würdet auch nicht zu Nase Löffel sagen oder so.
Okay,
und
verstanden.
Gleichzeitig
bitte.
Gibt es ja aber auch Abstufungen. Ne? Und es gibt also,
ich bin gespannt auf Abstufungen, ja.
Naja, es, also, ne, also ich kriege das zum Beispiel relativ häufig mit.
Ich kriege nur dieses Teenager-Zappeln, merke ich gerade, als säße ich wieder mit 17 im Bio-Unterricht und würde mir denken, wann ist endlich Schluss?
Wie alt bist du, Oliver?
Ja, okay.
Also, was ich damit nur sagen will, ist, ich verstehe total die Intention und ich würde absolut unterschreiben, zu sagen, wir müssen unseren Kindern eine Sprache beibringen, mit der sie über ihren Körper sprechen können, die auch außerhalb unserer Kernfamilie verstanden wird. Und gleichzeitig erlebe ich zum Beispiel immer wieder, gerade in so feministischeren Spaces, dass gesagt wird, wir dürfen zum Beispiel kleinen Mädchen als, ne, Begriff für ihr Genital nicht Scheide beibringen, sondern wir müssen eben Vulva sagen. Und das hat dann wieder mit dieser ganzen Konnotation zu tun. Eine Scheide ist ja gemacht für ein Schwert. Und das ist dann irgendwie blöd. Ne? Und dann denke ich so, ja. Und gleichzeitig, wenn jetzt eine Familie mit diesem Wort sich sozusagen wohlfühlt, eine Mutter oder eine Tante oder wie auch immer diesen Begriff, ne, angenehmer für sich auch selbst verwendet und da irgendwie sich gut mitfühlt und da und eine klare Sprache hat, dann wird jetzt nicht
das Missbrauchsrisiko irgendwie erhöht.
Dadurch erhöht werden oder so, sondern genau. Jede Person wird verstehen, was damit gemeint ist. So. Und umgekehrt ist gar nicht gesagt, dass in absolut jedem Space jede Person versteht, was mit Vulva gemeint ist. Ne? Also auch da muss man ja echt gucken. Es gibt einfach auch unterschiedliche Kenntnislevel über unterschiedliche Begriffe. Und das Allerwichtigste ist, denke ich, dass man auch das Sprechen über den eigenen Körper nicht zu sehr zur Wissenschaft macht und nicht zu sehr verkompliziert, sondern dass man halt auf eine authentische und möglichst unbelastete Weise Kindern beibringt, ihre Körperteile benennen zu können, dass sie auch sozusagen unbefangen nackt sein können, dass sie auch Familienangehörige mal nackt sehen in so ganz unschuldigen Alltagssituationen, dass man aus der Dusche kommt, dass man auf dem Weg irgendwie von der Dusche zum Schlafzimmer in ein Handtuch gehüllt, also vorbei, ne, dass man da nicht so ein Tabu draus macht. Und gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass Kinder, und zwar auch schon relativ junge Kinder, dann irgendwann so ein Schamgefühl entwickeln. Das ist auch ein natürlicher Teil der Entwicklung. Und da sozusagen muss auch eine Sensibilität dann her. Da dürfen Kinder dann auch nicht dafür beschämt werden, wenn sie sagen, ich möchte jetzt mich allein umziehen und die Tür zumachen oder ich möchte nicht mehr im Bad dabei sein, während du unter der Dusche stehst oder so.
Voll, also ich erinnere da so aus meiner Jugend von einem Schulfreund von mir, die waren so ganz überzeugt, weißt du, also da mussten die Kinder ihre Eltern nackt sehen, ob sie wollten oder nicht oder so, und das stelle ich mir total gruselig vor und auf der anderen Seite total übergriffig, wenn das Kind also sagt, ich will jetzt hier alleine im Bad auf dem Klo sitzen, dass man dann halt so reinlatscht und sagt, ja, ich hole mir ja kurz nur irgendwas. Das leuchtet auf jeden Fall ein und ich glaube, da kann man auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken.
Ja, also ich habe tatsächlich
da eine Grenze,
genau
die ich vielleicht gar nicht sehe.
Entschuldigung, ich habe genau zu dem Thema vor kurzem eine Nachricht bekommen, die mich sehr berührt hat von einer Leserin von mir, die mir erzählt hat, dass sie selbst in so einer WG aufgewachsen ist, so einer richtigen Hippie-freie Liebe-WG, in der ihre Eltern halt wohnten und noch ganz viele andere Leute und dass es sozusagen ihr Alltag war als Kleinkind, also wirklich so als Dreijährige, dass halt alle möglichen Leute splitterfasernackt durch die Wohnung liefen, also nicht nur ihre eigenen Eltern, nur dass sie das als unangenehm empfand, schon als ganz kleines Kind und dass ihr tendenziell aber gespiegelt wurde, ne? Sei nicht so prüde, das ist alles ganz normal. Und sie erzählte mir dann in dieser Nachricht, Also das war eine Mutter, die mich letztlich fragte, wie sie ihre Kinder gut aufklären kann. Und zwar, weil sie selber eben eher schwierige Erfahrungen gemacht hatte. Und zwar jetzt nicht von Missbrauch in dem Sinne, dass jemand sich ihr unangemessen sozusagen körperlich genähert hätte, aber sie hat es trotzdem als gewaltvoll empfunden, in dieser sehr quasi sexualisierten Umgebung aufzuwachsen und sich davor nicht schützen zu können. Und sie hat dann eben auch erzählt, dass es in dieser Wohnung, in der sie da gewohnt hat, mit diesen anderen Erwachsenen, ein Bildband gab, der nicht für Kinder gemacht war, sondern irgendein Bildband mit Schwarz-Weiß-Fotografien für Erwachsene von Personen in sexuellen Situationen, und unter anderem waren da wohl auch so ganz krass vergrößerte Nahaufnahmen von Genitalien halt zu sehen. Und wer weiß, ne, ich habe natürlich keine Vorstellung, wie das genau aussah, aber in ihrer Schilderung, sagte sie, hat sie dieses Buch halt angeguckt und fand es richtig traumatisierend und schlimm. Diese Bilder haben ihr Angst gemacht, sie hat sie nicht verstanden. Und sie hat darüber mir gegenüber dann gesprochen, dass diese frühkindliche Prägung bei ihr dazu geführt hat, dass sie eine ganz lange Zeit lang ihres Lebens Angst vor Sexualität hatte, dass sie quasi immer diese riesigen, verzerrten, grotesk großen Genitalien vor Augen hatte aus diesem Bildband, die für sie als Kind völlig erschreckend waren und immer dachte, wenn Sexualität damit was zu tun hat, das will ich nicht haben, das sieht ja furchtbar aus. So, ne? Und das zeigt einfach auf eine sehr drastische Weise, dass elterliche Entspanntheit, ne, im Umgang mit Nacktheit eine total positive Sache ist, aber dass es da auch viel Sensibilität braucht und wirklich auch dieses darauf gucken, wie ein Kind reagiert, und genau wie du sagst, nicht jedes Kind jubelt, wenn es irgendwie auf der Toilette sitzt und alle Leute laufen da rein und raus, und wenn das da eine Grenze formuliert, und das tun teilweise auch schon vierjährige Kinder oder so, dann muss das auch aus meiner Sicht unbedingt respektiert werden. Und ich finde es ganz blöd, wenn man Kindern so ein bisschen spiegelt, so, ah, du bist so verklemmt, oder ne, manchmal sagt man so, du bist charmig, oder du bist irgendwie so, das vermittelt ja dem Kind auch, dass es nicht okay ist, so eine Grenze zu spüren und zu vertreten. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich sexueller Aufklärung, dass eben man Grenzen spüren und wahren lernen muss.
Ja, und während ich so zuhöre, denke ich halt, gleichzeitig müssen wir auch Konstellationen mitdenken, wo es eben weniger offenherzig zugeht. Also ich merke, dass vielleicht ein Teilproblem dieses Aufklärungsthemas einfach ist, dass, keine Ahnung, jetzt stellen wir uns einfach vor, wir hier wären sozusagen eher so, meine Kinder haben mich noch nie nackt gesehen und ihr so, deine Kinder sehen dich ständig nackt, ja, sozusagen, was natürlich dazu führt, dass die Vorbildfunktionen relativ unterschiedlich sind, wenn dann diese beiden Kinder nebeneinander in der Klasse säßen oder im Kindergarten in den Aufklärungskurs latschen, dass man einfach erstmal von anderen Prämissen ausgeht. Ja. Und ich merke zumindest schon, wenn ich dir zuhöre, dass ich da heute ein bisschen ambivalenter drauf gucke als noch früher. Also das ist, glaube ich, nicht geholfen ist, auf Teufel komm raus zu erwarten, dass jedes Elternhaus die gleiche gute Sprache, körperliche Offenheit, Tiefenentspanntheit, auch ich mag meinen Körper voll gerne, aber lass dich da mit dem Daumen in Ruhe, so weiter, das spielt ja alles rein, um sozusagen die unsexualisierte, aber doch sozusagen sexuelle Konnotation des Familienlebens irgendwie, da gibt es ja eine unglaubliche Varianz, ja, weißt du, wie ich meine? Also,
absolut.
Das muss man doch eigentlich voll mitdenken. Und dann deswegen, glaube ich, sind auch so Ratschläge manchmal wie, sagen sie und nicht mimimi, greifen wahrscheinlich auch deswegen manchmal so ein bisschen zu kurz.
Ja, ja, genau. Weil, also ich kenne Mütter, die das richtig empowernd finden, die sagen, ich spreche total gerne und total comfortable, ne, so über meinen Körper, über Sexualität, das ist mir alles total, das fällt mir total leicht, und diese Mütter haben dann oft auch eben zum Beispiel ein großes Faible dafür, dann eben eine für ihr Empfinden auch besonders empowernde Sprache zu verwenden, und die sagen, ich spreche von meiner Vulva und ich spreche von der Vulvina meiner Tochter, das ist so ein Kunstwort, das gibt's eigentlich nicht, aber das ist quasi so ein Wort, das dann kreiert wurde, ne, um sozusagen eine kleine Vulva zu benennen. Und das ist alles total fein und gleichzeitig ist das überhaupt nicht der Punkt, an dem ganz, ganz viele andere Eltern losgehen, ne? Und ich merke das wirklich so gerade in meinem Postfach, da kriege ich sozusagen dann manchmal Nachrichten von Eltern, die sehr, sehr locker mit ihrem Körper und ihrer eigenen Sprache in dem Bereich umgehen und dann eher noch so einen Spezialtipp von mir wollen, im Sinne von, mir sind alle Aufklärungsbücher irgendwie zu heteronormativ, hast du dann nochmal so einen Spezialtipp für ein offeneres Aufklärungsbuch so? Und auf der anderen Seite schreiben mir ganz, ganz viele Eltern, ich habe total Angst davor, überhaupt mit meinem Kind über Sexualität zu sprechen. Mhm. Und sehr, sehr oft sind das auch Menschen, für die selbst ihre eigene sexuelle Biografie nicht immer leicht war, die vielleicht selber Übergriffe erfahren haben. Aber manchmal auch einfach Menschen, die selber mit einem relativ großen Schamgefühl groß geworden sind, also die von ihren Eltern nicht, weißt du, so offen aufgeklärt sind und die jetzt einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen.
Also mir geht es, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es geht, ich rede jetzt wirklich auch nicht über mich persönlich, aber ich finde, es steht jedem doch auch wirklich frei, dazu zu sagen, wie zentral ist das Thema für mich in meinem Leben? Ja, also weißt du, es kann ja einfach sein, sagst, ja, also ich finde, es gibt da keine Bringschuld per se. Du musst jetzt, also gute Eltern verbreiten da auf jeden Fall eine positive Stimmung, weil ich finde das ja eine krasse Herausforderung.
Total. Und ich kenne Eltern, die sagen, ich sag meinem Kind erstmal gar nichts, ich will mein Kind sein lassen. Und für viele Menschen ist immer noch diese Konnotation da, Sexualität ist ein Erwachsenenthema und damit will ich mein Kind nicht zu früh konfrontieren. Viele SexualpädagogInnen sagen, das stimmt nicht. Es gibt auch eine kindliche Sexualität, es ist nur eine ganz andere Sexualität als die erwachsene Sexualität. Mhm. Aber es gibt schon viele Erwachsene, die sagen, ich lasse das erstmal alles auf mich zukommen und das muss mein Kind auch alles nicht so früh wissen. Und wenn es das wissen will, dann wird es mich fragen. Und auch das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil man ja auch sein Kind nicht überwältigen will mit Dingen, auf die es noch gar keinen Bock hat oder die es einfach gar nicht interessieren. Und gleichzeitig habe ich es auch schon erlebt, so im erweiterten Bekanntenkreis, dass eben eine Mutter dann so ganz unschuldig erzählte, meine Tochter ist jetzt 12 und hat bis heute nicht gefragt. Deswegen ist die halt auch noch nicht aufgeklärt. Wo ich dann so merkte, da hatte ich so ein gewisses Störgefühl, weil ich dachte, die wird schon irgendwoher sich Informationen geholt haben, aber halt nicht bei dir. Ne? Also insofern auch da, ich weiß aber jetzt auch nicht, also ich könnte jetzt nicht eine Altersgrenze benennen, wo ich sagen würde, wenn dein Kind bis dahin nicht ein paar Basics erfragt hat, dann kauf ein Buch und lass sie ihm angedeihen oder so.
Ja, das finde ich jetzt lustig, weil gleichzeitig ist dieses Kind ja wahrscheinlich schon dreimal nur in offiziellen Kanälen aufgeklärt worden, sodass ich mich keine Ahnung, ich will es hier gar nicht sozusagen so schambig und reaktionär klingen, weil das ist es gar nicht, aber halt, ich denke so, dieses Kind hat wahrscheinlich zu 80% im Kindergarten und zu 100% in der Grundschule und zu 100% in der weiterführenden Schule dreimal das Thema irgendwie auf den Tisch gehabt, mit 12, würde ich jetzt mal so tippen. Vielleicht war es einmal krank, dann nur zweimal. Also sozusagen das streng genommen könnte man auch sagen, nur weil es nicht fragt, heißt es ja nicht, dass das Thema nicht irgendwie doch mal irgendwie pädagogisch angeboten wurde, oder?
Ja, ja. Und gleichzeitig ist es auch verrückt, unter dieses Thema sexuelle Aufklärung, das wir jetzt heute hier so haben, fallen eigentlich mindestens 3, vielleicht sogar 4 oder 5 ganz unterschiedliche Themen, die was miteinander zu tun haben, aber ganz viel auch nicht miteinander zu tun haben. Ne? Also wenn Eltern darüber sprechen, zu sagen, ich habe mein Kind noch nicht aufgeklärt, heißt das ja nicht, dass sie nicht zum Beispiel schon ihren Kindern die Namen ihrer Genitalien beigebracht haben. Das ist für viele was gar nicht unter Aufklärung läuft. Ne? Und dann gibt es Eltern, für die dieses Thema Aufklärung, das ist auch im schulischen Kontext oft so, unglaublich stark mit dem Thema Fortpflanzung verknüpft ist, also so dieses, wo kommen die Babys her, ja, als so eine Frage. Aber Aufklärung ist ja so viel mehr. Es geht um so viel mehr bei diesem Thema. Und deswegen glaube ich auch, dass man nicht dieses Bild haben kann, zu sagen, ich habe meinem Kind jetzt mal dieses oder jenes Buch gezeigt oder wir haben das jetzt besprochen, damit ist mein Kind aufgeklärt. Sondern es hat eben dann einen Aspekt, ne, dieses Themas für sich vielleicht begriffen und idealerweise ist es davon nicht verschreckt oder geht in so eine Gegenwehr, das kommt ja auch nicht selten vor bei Kindern, dass Kinder gar nicht viel Lust haben, sich mit erwachsenen Formen von Sexualität zu befassen, weil die auf ihrem Schirm letztlich nicht stattfinden und weil das ja auch ein normaler und altersgerechter Impuls ist, mit 8 oder 9 zu denken, klingt eklig, will ich mich nicht mit beschäftigen. So. Also ich habe das schon so oft gehört, dass 2/3-KlässlerInnen aus der Grundschule, aus dem Sachunterricht nach Hause gekommen sind und so ein bisschen gesagt haben, so was Ekliges habt ihr gemacht? Ne? Also wirklich so total schockiert waren und auch gleichzeitig dieses Schütteln und so dieses, boah, ich werde das nie machen und ich, also dann lieber nie Kinder haben, so, wo ich dann manchmal denke, wie hilfreich ist das, wenn man in dem Alter, natürlich muss man Kinderfragen beantworten, aber Sexualität als etwas darstellt, was man quasi machen muss, um ein Kind zu bekommen. Und die initiale Reaktion eines Kindes ist erstmal I. So.
Ja. Genau. Erinnert mich auch an diesen Rat, ne? Am besten geben Sie ihnen halt ein altersgemäßes Buch, wo das dann erklärt wird. Und 5 Sterne kriegt so ein Buch ja immer nur von den SexualpädagogInnen, wenn da auch relativ realistisch gezeigt wird, wie eine Geburt vonstatten kommt. Also sozusagen Bücher, in denen die Mutti nur vorher nachher lächelt mit dem Baby auf dem Arm, fallen ja da immer tendenziell durch. Und so sehr ich das verstehen kann, denke ich halt auch gleichzeitig, das, was du sagst, ist das das, was wirklich zählt für ein 6-, 8-, 10-, 12-jähriges Kind? Also am meisten habe ich von so Elternabenden, Infoabenden mitgenommen, eben so Dinge wie, wie gehe ich mit damit um, wenn sich die Zeichen von kindlicher Sexualität zeigen. Also das Kind ist mit sich selbst beschäftigt. Wie verhalte ich mich da sozusagen respektvoll? Lerne ich irgendwann mal anzuklopfen ans Kinderzimmer oder eben nicht mit zu reagieren? Igitt, was tust du da? Was mache ich? Wie gehe ich mit Doktorspielen um? Was sind da so Do's und Don'ts? Das fand ich hilfreich, weil es sozusagen relativ nah an der sexuellen Entwicklung des Kindes in dem Alter ist. Plus natürlich Missbrauchprophylaxe. Plus, das will ich als gar nicht abstreiten. Aber sozusagen, mir wäre es wichtig, dass mit dieser kindlichen Sexualität respektvoll umgegangen wird und weniger, dass es jetzt mit 8 oder 12 schon genau weiß, wie genau jetzt eine Geburt vonstatten geht.
Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Also Kinder sind auch unterschiedlich neugierig, ne, was sie wann wissen wollen. Und ich würde schon, also diesem Grundsatz zu sagen, wenn Kinder eine ehrliche Frage stellen, verdienen sie eine ehrliche Antwort. So, das würde ich schon grundsätzlich hochhalten wollen. Aber oft ist es auch so, dass Kinder eine Frage stellen und wir als Erwachsene denken viel zu weit. Also ich erinnere mich, dass ich mit einem unserer Kinder mal ein Gespräch hatte, da ging es so drum, wie entsteht eigentlich so ein Baby im Bauch, ne? Und da habe ich dann gesagt, wahrheitsgemäß, dafür braucht es eine Eizelle und eine Samenzelle. Und wenn die zusammenkommen, entsteht ein Baby. Und damit war die Frage beantwortet sozusagen. Und alle weiteren Fragen, ne, waren in dem Moment noch gar nicht relevant, sondern es war wirklich eher so dieses, okay, was sind quasi die initialen Bausteine? Ne? Und dann irgendwann ein paar Wochen später kommt dann die Frage, ah, okay, und woher kriegt man so eine Eizelle und wo gibt's so eine Samenzelle? Ne? Also, und dann kann man das sozusagen weiter aufbauen. Und es ist aber genau wie du sagst, also ich finde es auch wichtig, dass wir sozusagen uns bewusst machen, und das fällt vielen Eltern schwer, dass sozusagen Kinder letztlich von Anfang an sexuelle Wesen sind, aber natürlich Sexualität dann in einem ganz anderen Sinne gemeint ist, als wenn wir von der Erwachsenensexualität sprechen. Und ich habe mal in einem Buch gelesen, wo es um die Entwicklung von Kindern ging, dass da wurde selbst sozusagen die Erfahrung eines 3 Monate alten Säuglings, der sozusagen lustvoll an seinem Zeh lutscht, als eine in dem Sinne lustvolle körperliche sexuelle Erfahrung geframed, natürlich in keiner Weise in einem erwachsenen Sinne, aber einfach um zu unterstreichen, dass Kinder oder wir Menschen insgesamt von Anfang an sinnliche Wesen sind, die danach streben, gute körperliche Gefühle zu haben sozusagen, ne, und so ein gewisses sinnliches Lusterleben zu haben und dass das auch etwas ist, was man eben schützen und pflegen muss, dass es gut und wichtig ist, dass Kinder ihren Körper als etwas erleben, mit dem sie Freude haben können und dass gleichzeitig kindliche Sexualität eben niemals denselben Prinzipien unterworfen sein kann, wie das sozusagen eine erwachsene Sexualität ist, sondern dass genau Kinder sozusagen ihren eigenen Körper entdecken und zwar auch gar nicht erstmal mit so einem Fokus auf bestimmte, ne, erogene Zonen, sondern die Ganzkörpererfahrung sozusagen. Und dass gleichzeitig dann eben im Kindergartenalter so Doktorspiele mit Gleichaltrigen auch eine Form von Exploration und gesundem Entdeckungsverhalten darstellen, aber dass es da eben auch Regeln gibt, die man dann besprechen muss, ne, wo es dann letztlich auch darum geht, Nein heißt Nein und Stopp heißt Stopp und nichts wird in irgendwelche Körperöffnungen eingeführt. Das ist ja so eine wichtige Grundregel. Und trotzdem, und ich finde das in der Theorie, ne, alles total einleuchtend und in der Praxis manchmal trotzdem ja nicht ganz leicht zu begleiten, ne, zu sagen, was exakt sind jetzt Gleichaltrige, woran erkenne ich ganz genau, ob da nicht trotzdem eine Machtdynamik zwischen Kindern stattfindet, wie lese ich welche Situation auch aus meiner eigenen Erfahrungsbrille als Mutter oder Vater heraus.
Voll. Ich meine, mir half schon dieses, woran merken Sie es, das ist das einzige Spiel, bei dem es still wird im Kinderzimmer. Das gefiel mir ganz gut. Und man solle dann in regelmäßigen Abständen anklopfen und fragen, ob bei euch alles okay ist. Weil dadurch kann man sozusagen gerade dem unsichereren Kind die Möglichkeit anbieten, sich aus der Situation zu lösen. Ja, in der Praxis macht es das auch nicht so viel leichter. Außer, dass natürlich ein großer Altersabstand oder ein größerer Altersabstand da auf jeden Fall natürlich aus meiner Sicht ein Warnsignal ist.
Ja. Und es ist natürlich dann so, dass die Aufklärung, die dann in der Schule stattfindet, gerade so im Grundschulalter, da wird eben ja sehr, sehr stark das Thema Fortpflanzung dann eben in den Mittelpunkt gestellt. Ne? Also da ist ja sozusagen lehrplangerecht dann wirklich, der Fokus ist sozusagen, wie entsteht ein Baby, wie wächst das im Mutterleib heran, wie wird das geboren und dann eben auch so ein bisschen, was braucht ein Baby? Also das auch kommt mit im Heimat- und Sachunterricht in den meisten Bundesländern dann so vor, das heißt ja überall ein bisschen anders, aber so dieses, da wird dann auch ein bisschen gelernt, Babys brauchen bestimmte, ne, Fürsorge und brauchen Milch zum Wachsen und wie entwickelt sich so ein kleines Kind. Und die Zeugung dieses Babys ist in diesen Unterrichtsinhalten oft mehr so Mittel zum Zweck. Also es geht wirklich einfach darum, einmal die Frage zu beantworten, wie kommt die Samenzelle zum Ei? Und dann wird das sozusagen abgefrühstückt. Und wenn eine Lehrkraft eher progressiv ist, wird sie vielleicht noch mit einem Halbsatz dazu erwähnen, dass sich das vielleicht für alle Beteiligten auch ganz schön anfühlt, aber selbst das ist nicht sozusagen muss. Und aber dass sozusagen Sexualität noch einen anderen Wert hat, als ein Kind zu zeugen, das wird in diesem Zusammenhang oft gar nicht benannt, weil das nicht das Thema ist, sondern das Thema ist, wie entsteht ein Baby und wie wächst es heran. Und das ist einerseits nachvollziehbar, weil man möchte einfach einen gewissen Wissensinhalt eben an Kinder vermitteln. Und auf der anderen Seite kann das tatsächlich ein bisschen Probleme machen, wenn man sich überlegt, welches Bild von Sexualität, von erwachsener Sexualität auch, manifestiert sich dann bei Kindern in diesem Alter. Wenn sie sozusagen als allererstes hören, es ist sowas, was man machen muss, ja, um ein Kind zu bekommen, und jeder Aspekt von Lust und Freude und so weiter überhaupt keine Rolle spielt. Und dann sozusagen taucht dieses ganze Thema Sexualität jahrelang im schulischen Lehrplan nicht mehr auf. Und dann taucht es nochmal auf, so in der Mittelstufe. Und da geht es dann ganz, ganz verstärkt um das Thema Verhütung, Verhütungsmittel. Und da geht es ganz stark darum, wieder Schwangerschaften, aber diesmal von der anderen Seite. Also wie kann man Schwangerschaft um jeden Preis verhindern und wie kann man sexuell übertragbare Krankheiten verhindern? Das heißt, es geht um Sexualität aus einer ganz starken Risikoperspektive und dann müssen 9. und 10. Klässler lernen, wie kriegt man Tripper und woran erkennt man Chlamydien und sowas. Und ich habe da mal einen Vortrag gehört, da haben wir noch in London gewohnt, von einer wirklich tollen Sexualpädagogin, die so sagte, und damit schicken wir unsere Kinder ins Leben. Also mit zwei Botschaften zum Thema Sex. Das erste ist, das muss man machen, um Kinder zu bekommen. Und das zweite ist, es ist sackgefährlich. Man muss total aufpassen, dabei nicht krank zu werden oder ungeplant schwanger zu werden. Und das war's. Und alles, was mit Lust zu tun hat, mit Einvernehmen zu tun hat, mit woran erkenne ich, was wer will und nicht will und wo liegen meine Grenzen und wo liegen deine Grenzen und wer darf was in welchem Alter überhaupt und welche unendlich vielen Formen von Sexualität gibt es eigentlich noch jenseits vom Kinderzeugen, ja, kommt überhaupt nicht vor. Und diese Frau sagte dann so zu uns, sie glaube sozusagen, dass unsere ganze Gesellschaft, das wird ja immer gleich groß, daran kranke, dass wir letztlich sozusagen alle das Thema Sexualität kennengelernt haben aus der Linse Fortpflanzung und Risiken und nicht aus der Linse Genuss und Einvernehmen. Ne? Also das zentrale Thema von Sexualität ist eben für viele verknüpft mit Schwangerschaften und wie man sie verhindert und nicht mit der Frage, was will ich? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und das fand ich total interessant, einfach als Perspektive, weil ich schon so dachte, ja stimmt, genau so war das.
Also ich bekomme schon mit, dass es sich in den letzten Jahren wandelt, also dass Sexualität selbst stärker in den Fokus genommen wird, aber natürlich schon auch wieder so unter dem Fokus, jeder ist okay, wie er ist und sozusagen, dass es eben nicht nur alles heteronormativ abläuft, also auch wieder sozusagen mit einer pädagogischen Agenda. Gut, und letztlich frage ich mich halt auch, okay, wie willst du dem Thema dann auch gerecht werden? Ja.
Naja, ich glaube schon, dass das geht. Also da gibt es natürlich auch Beispiele von Workshops zum Beispiel, die angeboten werden von SexualpädagogInnen, die wirklich dann eben darauf spezialisiert sind, gerade mit Jugendlichen wirklich zu diesen Themen zu arbeiten. Was ist eine sexuelle Identität? Kann die sich die wandeln? Wie kann man die entdecken? Gibt es sowas wie eine Verpflichtung zu Sex, wenn man in einer Beziehung ist? Hat da irgendjemand ein Anrecht drauf? Und dann natürlich ist die Antwort nein. Niemand hat ein Anrecht drauf, auch nicht, wenn man in einer Beziehung ist und so weiter. Und da gibt es schon glaube ich, auch gute Wege, sich diesem Thema anzunähern, aber es ist eben sehr weit weg von dem, was bis heute einfach in den Lehrplänen steht und was man natürlich auch vermitteln will. Also, dass man Jugendliche natürlich auch aufklärt über Verhütungsmethoden, ist ja total sinnvoll und ist auch total wichtig. Ja, ja. Gerade wenn man sich anschaut, dass es auch Jugendliche gibt, die da in ihren Elternhäusern eben keinen Zugang dazu bekommen. Und gleichzeitig verengt es einfach den Blick auf Sexualität total. Und wenn ich auch so dran denke, also ich war jetzt keine große Bravo-Leserin als Jugendliche, das war nicht so meine Zeitschrift, aber trotzdem kriegte man ja mit, so als Jugendliche, ne, was so die Inhalte waren. Und da war das eben schon auch so dieser ganz enge Fokus, wenn es um Sexualität ging, das sozusagen als die einzig wirklich echte sexuelle Erfahrung, sozusagen heterosexueller Geschlechtsverkehr dargestellt wurde. Und alles andere wurde so irgendwie gefasst unter Vorspiel, man übt schon mal so ein bisschen irgendwie so, ne? Und das wurde schon sehr, sehr klar gerankt im Sinne von, das eine ist sozusagen echter Sex und das andere ist, weiß man auch nicht so genau. Und das ist natürlich auch ein Bild, das dann Druck machen kann, ne? Im Sinne von, jetzt sind wir so viele Monate zusammen, so als Jugendliche, jetzt müssen wir sozusagen das Richtige machen. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, dass da heute auch unter Jugendlichen selbst, auch über sozusagen Inhalte aus sozialen Medien, tendenziell ein breiteres und offeneres Bild von Sexualität sich allmählich durchsetzt, dass ich so merke, wenn ich auch so mit Teenagern rede, dass die ein deutlich breiteres Verständnis davon haben, was Sexualität alles ist, was da überhaupt alles dazugehört, dass man für Sexualität nicht unbedingt eine Partnerperson braucht, dass Sexualität nicht unbedingt heteronormativ sein muss. Ne? So, da gibt es schon auch eine Entwicklung, aber das ist sicherlich auch ein bisschen eine Stichprobengeschichte, ne? Also wen fragt man halt auch?
Ich glaube nicht unbedingt eine Stichprobengeschichte. Für mich ist halt der andere Aspekt ja immer die Elternbrille. Also ich bin mir einfach unsicher, ob das jetzt ein Bereich ist der elterlichen Sprachunsicherheit oder Spracharmut oder ob das ein Bereich ist, wo man sagt, das mache ich quasi über den Sound dieser Familie. Weißt du, wie ich meine? Also sozusagen, ich tue mir das, das gilt auch für andere Themen, da können wir mal anders mal im Podcast, würde ich da auch gerne mal drüber sprechen, sozusagen, sind es Themen, die quasi hier ein Zuhause finden, wenn sie auf den Tisch kommen, oder sind es Themen, die sollten am Familientisch stattfinden, sag ich mal. Also da stehe ich ja vor mir selber als Vater oft und denke mir, ja, soll ich jetzt mal rüberlaufen auf den Samstag um 14:00 und ins Kinderzimmer, ins Jugendzimmer und mal sagen, na, wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was heißt eigentlich bi? Weißt du, so ist jetzt ein bisschen absurd, aber oder verlässt man sich drauf, dass die Themen halt eh so rein und durchfließen und ja. Du moderiert das aber dadurch natürlich auch nicht zwangsläufig, weil kommt es nicht auf den Tisch, kommt es halt auch nicht auf den Tisch. Also da stehe ich manchmal davor.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass Jugendliche merken, ob man da, sag ich mal, grundsätzlich einen sicheren Raum schafft, sich darüber unterhalten zu können, aber dass sehr, sehr viele Jugendliche auch in offenen und toleranten Elternhäusern da eine sehr, sehr große Schamgrenze einfach haben und wirklich auch einfach keine Lust haben, mit uns Eltern über diese Themen zu sprechen, dann sprechen sie eher mit Gleichaltrigen drüber und so. Und das ist auch okay. Also ich muss da auch nicht auf Krampf sozusagen, ne, die Kumpelmama sein, die dann sagt, hey, und jetzt lass uns, also wenn man so klar merkt, das ist mega cringe für so einen Teenager, dass ich finde das ganz wichtig auch zu sagen, nur weil ich selber mich jetzt als eine offene und vertrauenswürdige Person sehe, habe ich kein Anrecht darauf, dass meine Kinder mit mir darüber sprechen wollen oder dass, ne, dass sie mir Fragen stellen. Sie können das und sie dürfen das, aber sie müssen das nicht tun. Und das sagt
das
nichts darüber aus.
Nee,
ich meine, das sagt nichts darüber aus, ob ich sozusagen eine gute Mutter für sie bin. Ne? Also das ist ihr Recht, da auch ihre Grenzen zu ziehen.
Das finde ich jetzt cool, weil das versöhnt mich so ein bisschen mit meiner eigenen Frage. Also so dieses... Vielleicht sind wir im Zweifel natürlich für alle Themen, die irgendwie ärztlich, also ne, also keine Ahnung, ist da irgendwas, was nicht so sein, wie es soll oder lalalala, dafür ist man ja als Eltern quasi ja schon zuständig und auch für die Begleitung in Krisen und Problemen und sonst was Situationen, aber ansonsten eben auch, ich bin Empfänger und du bist Sender, ist wahrscheinlich das, was da auch eine okaye Haltung ist, ne? Wenn ich dich richtig verstehe.
Ich glaube,
und eben nicht das, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema und das müssen wir jetzt auch auf jeden Fall hier regelmäßig aufs Familienbutterbrot schmieren.
Ja, aber natürlich, es ist ein Balanceakt. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter Nachrichten bekommen von Eltern, die mir so Situationen geschildert haben, sowas wie, wir haben eine 16-jährige Tochter, die hat jetzt ihren ersten Freund, jetzt will die mal bei dem übernachten, sollen wir das erlauben oder nicht? Und wenn ja, was müssen wir da vorher mit der besprechen und so? Und da merke ich dann, dass ich manchmal da so drauf gucke und denke, was genau ist jetzt das Problem? Warum sollen die da nicht übernachten dürfen? Aber da gibt es schon noch auch viele Eltern, die dann sagen, ja, aber ich muss ja auch mein Kind dann schützen und das ist noch so jung. Und ich glaube, dass das wirklich ein Balanceakt ist, dass man einerseits seinen Jugendlichen dann auch Vertrauen entgegenbringen muss, ne? Und 16 ist jetzt ja auch nicht 11. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass man natürlich auch sagen kann, zu so einer jugendlichen Person im Sinne von, hey, und ne, ihr seid jetzt ja schon eine Weile zusammen und dies, das und so weiter. Habt ihr über Verhütung euch mal Gedanken gemacht oder so? Brauchst du da noch irgendwas? Brauchst du, sollen wir irgendwas kaufen? Sollen wir irgendwas besorgen? Sollen wir zusammen zu einer gynäkologischen Praxis gehen, was auch immer? Aber ich finde es schon auch wichtig, da wirklich sehr, sehr aufzupassen, nicht übergriffig zu werden. Ne? Also ich habe das auch ganz vor kurzem in einem Gespräch erlebt, da hat eine Mutter mir erzählt, dass sie mit ihrer 15-jährigen Tochter dieses Gespräch geführt hat, im Sinne von, hey, aber wenn dein Freund bei uns übernachten will, dann bestehe ich drauf, dass du die Pille nimmst, dass du dir die verschreiben lässt. Ich will nicht Oma werden mit Mitte 40. Und dann sagte diese 15-Jährige, das will ich nicht. Und ich verspreche dir aber auch, es passiert nichts, bei dem ich schwanger werden könnte. Wir wollen einfach nur hier übernachten. Und wenn sich das ändert und ich brauche die Pille oder irgendwas, sage ich Bescheid, aber vertrau mir. Ja? Und die Mutter sagte dann in dem Gespräch so, als ob man der 15-Jährigen ja vertrauen könnte. Also dann erlaube ich das nicht, weißt du? Und da habe ich so gemerkt, dass ich da so ein Störgefühl hatte, weil ich dachte, ja, du weißt doch nicht besser als deine Tochter, was sie braucht. Das klang, also ich kenne dieses Kind überhaupt nicht. Ich habe das wirklich nur so, ich kenne nur die Mutter. Aber habe trotzdem nur so gedacht beim Zuhören, ich weiß nicht, ob das eine gute Basis ist, wenn dir jemand sagt, ich habe darüber nachgedacht, ich brauche das und das nicht und du dann so quasi als Mutter so rüberfallst und sagst, ich weiß besser als du, was du brauchst. Gerade in so einem sensiblen Bereich. Weißt du, was ich meine?
Boah, es ist eine schwierige Situation. Und wahnsinnig individuell auch immer. Ja, ja. Naja, also das, ich verstehe sie und ich denke mir trotzdem das, was du dir denkst, ja. So.
Ja, also unsere TeenagerInnen dürfen bei Partnerpersonen übernachten und die Partnerpersonen bei uns, weil ich das ganz wichtig finde, da auch nicht immer nur durch diese Linse drauf zu gucken im Sinne von, oh Gott, was könnte passieren, sondern auch wirklich drauf zu schauen, zu sagen, das ist so wertvoll und so wichtig, dass die sich hier sicher und wohlfühlen, dass Partnerpersonen hier willkommen sind, dass die auch wissen, ne, unsere Familie ist ein Ort, der ist da willkommen heißend und lässt auch neue Menschen, sag ich mal, rein ins Familiensystem und ist da nicht so ganz argwöhnisch. Weißt du, es gibt doch so dieses Klischee von Eltern, gerade bei Töchtern, die quasi so, also im Sinne von, wenn du zu meiner Tochter willst, musst du erst an mir vorbei und dann so, Väter da, okay, die sich dann so aufbauen wie so, wie so Mobber kleine irgendwie Gorillas fast und so versuchen, irgendwelche Leute abzuschrecken. Und das finde ich so ein ganz furchtbares Bild und auch so ein völlig überholtes Klischee. Und ich finde es so wichtig. Und ich glaube, dass sozusagen für das gesamte Wohlergehen von Jugendlichen das ein ganz, ganz großer Schutzfaktor ist, wenn es sozusagen zu Hause gibt, wo man auch mit Partnerpersonen in einem sicheren Rahmen sein kann und wo man sich zurückziehen kann, wo man aber auch einfach an Familienaktivitäten teilnehmen kann und zusammen einen Film gucken oder miteinander kochen kann oder so. Also man wird ja Jugendlichen und auch den ersten Liebesbeziehungen von Jugendlichen überhaupt nicht gerecht, wenn man alles nur so auf diesen sexuellen Faktor hin reduziert. Ja. Ne? Natürlich ist das ein Aspekt von vielen, nicht von allen jugendlichen Liebesgeschichten, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, dass tendenziell junge Menschen zum Beispiel immer älter sind, bevor sie sozusagen ne, sexuelle Beziehungen eingehen. Also das durchschnittliche Alter für den ersten Geschlechtsverkehr liegt mittlerweile bei über 18. Und das war früher nicht so. Und natürlich gibt es da sozusagen Ausreißer nach oben und unten und man muss auch sein individuelles Kind anschauen. Aber man kann auch nicht immer sagen, ja, ich weiß schon ganz genau, was ihr da macht, so ungefähr. Ja. Wenn die vielleicht einfach zusammen kuscheln und einen Film gucken wollen.
Ja, und das ist schon eine schöne Entwicklung, ne? Dass man da einfach sagt, das kann hier auch zu Hause einen Platz finden. Während ich glaube, schon frühere Generationen verstärkter auf Parkbänke oder Autorücksätze oder sowas ausweichen mussten. Und da muss man ja letztlich immer sagen, ja, dann hast du es ja gar nicht mehr im, sag ich mal, im Blick. Also Wege haben die Menschen ja immer gefunden.
Und es ist tendenziell eine unsichere Situation. Genau, das meine ich, Ja, genau. Und insofern, ich glaube, es gehört da sehr viel Feingefühl dazu. Und wenn ich jetzt nochmal so Bezug nehme auf diese Frau, die mir da schrieb von ihrem Aufwachsen in dieser freie Liebe-WG, die fand es halt auch wirklich so furchtbar, dass sie quasi sich nicht schützen konnte davor als Kind, dann aus verschiedenen Zimmern irgendwelche Sexgeräusche da sozusagen zu hören und da so ungefiltert dem ausgesetzt war. Und ich glaube, dass deswegen Sexualität, so wie viele andere Themen auch, letztlich immer auch ein Thema von Einverständnis und Rücksichtnahme und Respekt sind. Und da müssen Eltern respektvoll ihren Kindern gegenüber sein und denen nicht zumuten, deren Schamgrenze zu überschreiten. Und gleichzeitig müssen natürlich auch Jugendliche, die zum Beispiel selber eine Partnerperson mit nach Hause bringen, eben auch dann Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse ihrer Eltern und was die sehen und mitkriegen wollen und was nicht. Ja, so, ne? Und das muss man dann miteinander aushandeln. Aber das geht durchaus auch. Und da geht auch viel auf so einer nonverbalen Ebene. Das muss man ja nicht alles am Küchentisch exzessiv besprechen mit allen Geschwistern dabei. So. Sondern da können sich ja auch Rituale und Routinen einspielen. Und gerade die, was du ganz am Anfang vorhin gesagt hast, dieses sich anzugewöhnen, anzuklopfen und nicht zu sagen, der Raum meines Kindes ist quasi eine Erweiterung meines Raums, sondern es gibt da eine Grenze und die respektiere ich, egal ob bei einem kleinen Kind oder bei einem älteren Kind. Das finde ich einen ganz wichtigen Startpunkt dabei.
Ja, genau. Ja, Nora, ich finde, das haben wir jetzt mal ganz gut gemacht. Der erste Aufschlag für Themen mit kleinem Cringe-Faktor, aber ja, da waren so ein paar Punkte für mich drin. Das war jetzt gut, das einfach mal so ein bisschen auch auseinander zu dividieren. Was fällt denn bitte alles unter diesen Begriff und was ist da alles drin? Und jeder Mensch hat da seine eigenen Punkte und natürlich jedes Familiensystem noch dazu. Ja.
Ja.
Schön, vielen Dank.
Ich fand es auch total interessant und ich glaube wirklich, dass es auch ein Thema ist, wo es total schön wäre, noch ein paar Zuschriften zu bekommen, die wir dann auch gerne in anonymisierter Form im Postfach vorlesen können, weil ihr habt natürlich auch alle zu Hause da ganz unterschiedliche Erlebnisse sicher mit diesem Thema gehabt. Und ich glaube, was wir aber festhalten können am Ende dieser Folge, ist, dass eben Aufklärung nicht dieser eine Moment ist, wo man sich hinsetzt und sagt, so Kind, und jetzt erzähle ich dir die Wahrheit, ja, sondern dass es ein Prozess ist, der sich über viele Jahre hinzieht und der viel Feinfühligkeit erfordert und Respekt und manchmal das klare Benennen von Dingen und manchmal eben auch das Nicht-Ansprechen von Dingen und so ein bisschen das Vornehme zurückziehen und Respektieren der Privatsphäre der eigenen Kinder und Jugendlichen. Das wäre mir so als Take-Home-Message sozusagen für heute, glaube ich, am wichtigsten.
Super. Was uns zu den Unterstützern der aktuellen Folge bringen würde, und damit folgt jetzt etwas Werbung.
Genau, unsere heutige Folge wird unterstützt von handyführerschein.de und das ist das Angebot, auf das alle von euch gewartet haben, die ein Kind haben, das schon lange darum bettelt, jetzt endlich bald mal das erste Handy bekommen zu dürfen. Wir haben ja vorhin schon mal in der Folge kurz anklingen lassen, dass immer mehr Kinder auch schon relativ früh Smartphones haben. Dann steigt natürlich auch der Druck in der Klasse oder in der Peergroup, ich will auch ein Handy haben, und gleichzeitig haben viele Eltern natürlich Sorge davor, ihrem Kind so ein Gerät in die Hand zu drücken und es dann einfach mal lossurfen zu lassen. Und deswegen hat sich das Team von handyführerschein.de was ganz Tolles überlegt, nämlich einen Online-Kurs für euer Kind, in dem das Kind in so kurzen 30-minütigen Videos alles lernt, was es sozusagen als zukünftiger Handybesitzer oder zukünftige Handybesitzerin wissen muss. Und das ist eben ein Kurs, der von pädagogischen und psychologischen ExpertInnen erstellt worden ist, mit absolut evidenzbasiertem und sozusagen faktenbasiertem Wissen. Was macht so ein Smartphone? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Worauf muss ich achten? Wie verhalte ich mich sicher online? Wie gehe ich mit meinen Daten um und so weiter? Und die Kinder machen diesen Kurs, der besteht aus interaktiven Videos. Es gibt auch Quizzes, es gibt so Challenges, ne? Also es ist total kindgerecht gemacht. Mhm. Und wenn man möchte, kann man am Schluss dieses Kursdurchlaufs auch noch ein 1-zu-1-Gespräch mit einer geschulten Pädagogin sozusagen dazu buchen, wo das Kind dann nochmal alle seine Fragen loswerden kann und danach wirklich gerüstet ist für den Aufbruch in die digitale Welt.
Ganz genau. Und dadurch sich ein bisschen dieses Spagat schließt, so zwischen der Handywunsch und dem Unvorbereiteten. Der Kurs versammelt einfach die verschiedenen Themen, sicher im Internet unterwegs und was ist eine Etikette und wie gehe ich überhaupt mit diesem Gerät um und worauf muss ich achten. Und wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, haben wir einen Code bekommen, der gilt bis zum 15. Juni 2025 und lautet Nora Handy 2025. Und dann spart ihr bei den beiden Kursvarianten, ne, einmal entweder mit Live-Session zum Schluss oder eben auch ohne, jeweils volle 20 Euro. Und den Code packen wir euch natürlich zusammen mit dem Link zu handyfrischein.de wieder in unsere Shownotes.
Prima.
Und damit, liebe Nora, gucken wir doch nochmal in unser Postfach, wo wir jetzt auch viele schöne Nachrichten bekommen haben. Und zu unserer Geburtstagsfolge gab es zwei Rückmeldungen, die wir hier exemplarisch rausgreifen wollen. Und das eine ist natürlich, genau, ein Aspekt, der bis jetzt in der Folge noch nicht zu hören war, zu dem schreibt uns Maria. Und zwar, diese Folge hat mich besonders emotional berührt. Ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Einen möchte ich gerne noch ergänzen. Da der Geburtstag der Jahrestag der Geburt ist, ist er nicht nur bedeutsam für das Geburtstagskind, sondern auch für die Person, die geboren hat. Ich finde das emotional manchmal gar nicht so einfach, diese verschiedenen Rollen und Gefühle unter einen Hut zu bekommen am Geburtstag meiner Kinder. Auf der einen Seite ist es ihr Tag, sie werden gefeiert und ich möchte sie feiern und sie auch dabei begleiten, dass sie so gefeiert werden, dass es für sie schön ist. Gleichzeitig ist es aber auch immer der Jahrestag eines besonderen Ereignisses in meinem Leben. Ich habe an dem Tag ein Kind geboren und bin Mutter geworden. Bei meinem ersten Kind war das leider kein schöner Tag und obwohl es inzwischen 5 Jahre her ist, beschäftigt es mich immer noch sehr am Geburtstag meines Kindes, dass dieser besondere Tag, den wir feiern und uns schön machen, seinen Ursprung hat in einem Tag, der für mich geprägt war von Einsamkeit, Angst, Schmerzen und ja, auch Gewalt. Ich finde es nicht immer leicht, das alles gleichzeitig zu halten. Auch wenn mein Kind an dem Tag im Mittelpunkt steht und es sein Tag ist, versuche ich inzwischen, mir selber an seinem Geburtstag etwas Zeit zu nehmen für meine ambivalenten Gefühle und mir zuzustehen, dass sie da sein dürfen.
Ja, vielen Dank, Maria, für diese Nachricht, mit der du ganz vielen Müttern sicherlich auch aus der Seele sprichst. Das ist tatsächlich ein Thema, das mir auch immer wieder begegnet, dass eben der Geburtstag des eigenen Kindes immer auch der Jahrestag von Geburten ist, die wir als Mütter, als Gebärende erlebt haben. Und die Erfahrungen, die wir an diesem Tag gemacht haben, die tragen wir natürlich auch mit uns. Und die sind dann auch gerade an so einem Jahrestag oft nochmal sehr präsent. Und wenn man eine sehr schöne oder leichte Geburtserfahrung oder einfach eine sehr kraftvolle Geburtserfahrung hatte, dann kann das auch was sehr Empowerndes sein. Aber gerade wenn man, und da bist du ja absolut nicht allein, auch eine schwere Geburtserfahrung hinter sich hat, ist es manchmal schier nicht auszuhalten, dieses Spannungsfeld aus Geburtstagsfreude und letztlich Auseinandersetzung mit dem eigenen Trauma, ne, an einem und demselben Tag sozusagen zu halten. Es gibt ein großartiges Buch von Lena Högemann zu diesem Thema, das heißt, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Und da schreibt sie auch genau über dieses Thema der Ambivalenz, die sie spürt an jedem Geburtstag ihres ersten Kindes. Sie hat auch Gewalt erlebt bei dieser Geburt und macht dieses Dilemma, das für viele einfach, glaube ich, oft unsichtbar ist, sehr sichtbar und begreifbar. Und dieses Buch möchte ich allen, die davon betroffen sind, sehr ans Herz legen, aber auch allen, die vielleicht manchmal Schwierigkeiten haben, dieses emotionale Ringen mit dem Geburtstag des eigenen Kindes nachzuvollziehen. Und ja, ich danke dir einfach sehr, oder wir danken dir sehr, dass du uns da geschrieben hast und so ehrlich auch auf diesen Punkt da nochmal hingewiesen hast, der tatsächlich in unserer Folge gefehlt hat. Wir haben den Geburtstag nicht mit der Geburt verknüpft und dabei hat der Geburtstag den Ursprung genau darin. Insofern vielen Dank für diese wertvolle Ergänzung und alles Gute für dich.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch noch eine tolle Nachricht bekommen von Irene, die mir eine Antwort gegeben hat auf meine Frage, wie kriegt man das eigentlich mit Zwillingen hin? Sie schreibt, du hattest gefragt, wie wir Geburtstage mit Zwillingen feiern. Bis jetzt kam der Wunsch nicht auf, dass sie getrennt feiern, aber es kam vor, dass sie unterschiedliche Themen wollten. So haben wir schon mal Meerjungfrauen, Prinzessinnen, Ritterinnen Geburtstag gefeiert. Jedes Kind durfte Kinder nennen, die es gerne einladen wollte, und jedes Kind durfte Wünsche äußern, welche Spiele gespielt werden sollen. Das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt und die Zwillinge schenken sich auch gerne gegenseitig was zum Geburtstag. Das finde ich total süß. Ich gehe da mit einem Zwilling los und wir besorgen ein Geschenk für den anderen Zwilling und dann machen wir es nochmal, aber umgekehrt. Das ist auch eine Logistik, ne?
Ja, das musst du erstmal hinkriegen. Ja?
Dieses Jahr sind wir auf die Idee gekommen, schreibt Irene weiter, den Geburtstag unserer Zwillinge mit einem Freund der Zwillinge zu feiern. Jetzt stehen wir nochmal vor anderen Herausforderungen. Wie gehen wir damit um? Weil die Kinder nicht komplett identisch sind, die auf der Gästeliste unserer Zwillinge stehen und die des anderen Kindes. Müssen Geschenke für drei Kinder besorgt werden, obwohl ein Kind eigentlich nur bei einem Kind eingeladen war? Und wie schaffen wir es, dass sich alle drei Kinder an diesem Geburtstag gleichermaßen gesehen fühlen? Wow, das finde ich echt eine Challenge. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, so ein Dreiergeburtstag mit Zwillingskonstellation auszurichten. Aber Irene bietet uns an, uns auf dem Laufenden zu halten, wie es gelaufen ist, und schreibt uns dann hoffentlich in ein paar Wochen nochmal. Und ganz am Schluss wirft sie noch eine Frage auf, Oliver, die ich auch einfach total spannend fand, wo sie schreibt, was würdet ihr Eltern empfehlen, die keine finanziellen und psychischen Ressourcen haben, um Geburtstage überhaupt auszutragen oder so umfangreich auszutragen, wie wir das beschrieben haben. Und das kam in Varianten immer wieder, dass uns Eltern auch geschrieben haben, das klingt alles total toll, was ihr da beschreibt, aber man muss ja auch die Ressourcen dafür haben, entweder in Sachen Geld oder Zeit oder Kraft. Wie kann man damit umgehen, wenn das eigene Kind Geburtstag hat und man steht selber eigentlich gerade völlig mit dem Rücken zur Wand? Und hat nicht die Möglichkeit, jetzt eine große Party zu schmeißen für dieses Kind.
Ich meine, ich erinnere mich, dass du sowas erzähltest von einem Kind, das keine große Feier will, weil es nicht der Mensch ist für große Feiern. Also, wenn die Bedürfnisse des Kindes da berücksichtigt werden, dann hätte ich jetzt getippt, dass auch die Bedürfnisse der Eltern natürlich berücksichtigt werden müssen. Also ich glaube nicht, dass ein ein wahrer Geburtstag ein trauriger Geburtstag ist. Weißt du, also dass wir da manchmal wahrscheinlich zu hart mit uns selbst sind, wenn wir sagen, das muss jetzt aber, auch wenn hier gerade die alle Fahnen auf Halbmast wehen, muss jetzt am Sonntag die Geburtstagsrakete starten.
Ich glaube,
mein erstes hilfloses Stochern.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, gerade in solchen Momenten, wo alle so ein bisschen am Limit sind, sich an das zu erinnern, was Herbert Renz-Polster mal darüber geschrieben hat, in Kinder verstehen darüber, dass Familie immer bedeutet, so ein bisschen Zumutungen gerecht zu verteilen. Also alle können so ein bisschen was vom Päckchen übernehmen, aber alle müssen auch ein bisschen was bekommen von dem, was sie brauchen. Und wenn jetzt eine Familie gerade sehr am Limit ist, dann wäre das nicht der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt machen wir eine riesen Geburtstagsparty. Und gleichzeitig fände ich es auch eine zu große Zumutung, zu sagen, dein Geburtstag fällt dieses Jahr aus. Wir haben kein Geld, keine Zeit, keine Kraft. Sondern ich finde, man muss dann irgendwie in so einen Austausch kommen, zu sagen, was ist das, was wir geben können und was ist das, was du dir wünschst und wie kommen wir auf sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Und dazu kann es durchaus auch gehören zu sagen, ich weiß, du würdest am liebsten mit 20 Freunden in den Indoor-Spielplatz gehen, das ist absolut nicht drin dieses Jahr, so leid es mir tut. Ich würdige deinen Wunsch, aber das geht nicht. Aber zu sagen, okay, aber was durchaus möglich wäre, wäre, ne, wir holen uns einen Kuchen oder ich backe einen Kuchen und du darfst deine 3 oder 4 besten Freunde einladen und ihr könnt bei uns zu Hause was weiß ich was spielen und es müssen ja auch nicht immer diese klassischen Partyspiele sein, so, aber ich glaube schon, dass es für Kinder wichtig ist, dass sie wahrnehmen, dass wenn alles stressig ist, dass ihr Geburtstag trotzdem nicht egal ist, dass man sich trotzdem Mühe gibt, sie und ihren besonderen Tag zu würdigen, im Rahmen dessen, wie es eben gerade geht. Und die allermeisten Kinder sind sehr, sehr verständig und sehr ja auch verständnisvoll, wenn sie wahrnehmen, dass bei ihrer Familie gerade die Ressourcenlage eng ist. Die wenigsten Kinder wollen, dass Eltern sich für ihren Geburtstag sozusagen verschulden und das geht auch um in Sachen Nerven und Kraftreserven, ne? Also völlig ins Minus gehen. Aber sie wollen trotzdem auch nicht das Gefühl haben, dass ihr Geburtstag einfach ausfällt. Und ich glaube, da muss man so einen Mittelweg zu finden. Und idealerweise ist es natürlich so, dass man vielleicht auch irgendwo im erweiterten sozialen Netzwerk dann noch Unterstützung bekommen kann, ne? Im Sinne von, können da Leute unter die Arme greifen, aber klar, es gibt auch Familien, da gibt es dieses Netz in dieser Form einfach so nicht, ne? Ich will da jetzt auch nicht den Druck auf Familien irgendwie erhöhen, das weißt du, das ist immer das, was mir als allerletztes einfällt, zu sagen, reißt euch einfach zusammen. Und gleichzeitig spüre ich so ein bisschen auch diesen Impuls zu sagen, aber die Kinder sollen trotzdem auch einen Geburtstag haben dürfen. Der kann auch klein und bescheiden sein, aber ich würde ihn nicht ausfallen lassen.
Okay. Danke euch, die ihr uns geschrieben habt. Ihr wart nicht die Einzigen. Das war wieder sehr schön und wertvoll, um da auch wieder den Blick zu öffnen. Und dann würde ich sagen, das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal.
Denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.